Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart im Studio. Die Zahl der Rechtsextremisten in Brandenburg hat einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2023 hervor, der in Potsdam vorgestellt wurde. Der Verfassungsschutz zählt demnach 3.085 Rechtsextremisten, 230 mehr als im Jahr 2022. Über die Hintergründe und weitere Entwicklungen informiert Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Die rechte Vernetzung geht weiter. Das ist eine Erkenntnis aus dem neuen Verfassungsschutzbericht, ebenso wie die rechte Entgrenzung. Es gebe kaum mehr Distanzierungen zwischen den verschiedenen rechtsextremen Akteuren, betont Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller. Beispielsweise zwischen dem rechtsextremen Medium Kompakt und ihrem Chef Jürgen Elsässer und der Brandenburger AfD-Spitze.
Man hat alle Berührungsängste verloren, und wenn eben so jemand wie Jürgen Elsässer tatsächlich die Wiedererrichtung des Deutschen Demokratischen Reiches fordert mit deutsch-russischen Truppen an der polnischen Grenze, dann ist eben auch kurz danach ein Vertreter der Alternative für Deutschland, des Landesverbandes Brandenburg, vor Ort oder eben Anna Leisten als Vorsitzende der Jungen Alternative und teilt diese Ideen dann damit auch.
Auch das White-Power-Zeichen, bei dem Daumen und Zeigefinger einen Kreis bilden und die anderen Finger nach oben zeigen, werde als rechtsextremes Erkennungssymbol offen gezeigt, beispielsweise von Vertretern der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative. Besonders stark sei die Verflechtung der rechtsextremen Szene weiter im Brandenburger Süden, so Müller.
Wir haben dort Kampfsportler, wir haben dort Labelbetreiber von Musiklabels, von Bekleidungslabels, wir haben Hooligans, wir haben parteigebundenen Rechtsextremismus, wir haben rechtsextremistische Vereine, aber wir haben dort eben auch erfolgreiche Unternehmer, die Unternehmen führen und im extremistischen Umfeld auch Geld verdienen.
Auch die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter ist gestiegen. Sie liegt mit 1.000 Personen deutlich über dem Vorjahreswert, als der Verfassungsschutz noch von etwa 650 Personen ausging. Im Fokus steht dabei unter anderem das sogenannte Königreich Deutschland, das versucht, eine Parallelregierung aufzubauen und für den sogenannten Systemausstieg wirbt.
Die Krisen der letzten Zeit haben Reichsbürger sichtbarer werden lassen und auch ihre Verschwörungserzählung, die ja der Kitt von Reichsbürgern sind, anschlussfähiger werden lassen und damit eben auch die Zahlen begründet, die wir jetzt beschreiben müssen.
Die Zahl der Linksextremisten ist in Brandenburg im vergangenen Jahr um 20 Personen gestiegen und liegt nun bei 550. 220 Personen zählt der Brandenburger Verfassungsschutz zu den islamischen Extremisten, 10 mehr als im Jahr 2022. Auch hier werde der Verfassungsschutz weiter wachsam sein, so sein Chef. Doch die größte Gefahr für die Verfassung gehe derzeit vom Rechtsextremismus aus.
Amelie Ernst war das über die Zahl von Rechtsextremisten, die in Brandenburg einen neuen Höchststand erreicht hat. Das riecht nach einem echten Wahlkampf. Für die Wahl zur Gemeindevertretung in Schöneiche im Brandenburger Landkreis Oder-Spree haben sich mehr als 90 Kandidaten für 22 Sitze aufstellen lassen. Doch seit Wochen werden Nacht für Nacht die Wahlplakate zerstört oder gestohlen. Und nicht nur das. Sabine Zitschke berichtet.
Es ist kurz nach 21 Uhr, Freitagabend. Zwei Politiker der Linkspartei sind mit ihren Plakaten unterwegs. Sie suchen freie Laternenmasten, um ihre Doppelplakate festzubinden. Auf der einen Seite stehen Slogan der Partei, auf der anderen Seite ist das Konterfei des Kandidaten gedruckt. In der Nähe lungert eine Gruppe Jugendlicher herum. Sie trinken und rauchen und fangen urplötzlich an, die Linkspolitiker zu beschimpfen. Es fliegt eine Flasche, dann setzt es Hiebe und Schläge. Die beiden linken Politiker rennen weg mit leichten Verletzungen und alarmieren die Polizei.
Die Polizei war vor Ort, hat zunächst nur die Geschädigten angetroffen, aber im Zuge von unmittelbar veranlassten Nahbereichsfahndungen ist ein 14-jähriger Jugendlicher festgestellt worden. Der war alkoholisiert mit einem Atemalkoholwert von ca. 1 Promille. Von dem haben wir die Personalien erhoben und sind jetzt Ermittlungen eingeleitet worden, die vom Staatsschutzdezernat der Polizeidirektion ausgeführt werden.
Sagt Polizeisprecher Roland Kamens. Die Ermittlungen laufen beim Staatsschutz, denn aus der Gruppe heraus wurde Heil Hitler gebrüllt. In Schöneiche sorgt der Überfall für Entsetzen. Ralf Steinbrück von der SPD ist der Bürgermeister. Seit 6 Wochen, erzählt er, wird der Ort von Vandalismus heimgesucht. Manchmal sitzen 60 bis 70 junge Leute auf einem Haufen am Marktplätzchen. Bushäuschen wurden zerstört, in die Bibliothek eingebrochen.
Ja, es ist äußerst erschreckend. Wir sind eine solche Eskalation der Gewalt hier bei uns in Schöneiche nicht gewohnt. Die politische Auseinandersetzung muss gewaltfrei funktionieren und man soll hier in Schöneiche sicher leben können.
Steinbrück hat jetzt einen privaten Wachschutz engagiert und auch Schöneicher und Schöneicherinnen werden jetzt verstärkt am Abend auf Kontrollspaziergang gehen. Schläge, Tritte, Hiebe. Der Überfall in Schöneiche gehört zu den bislang extremsten Straftaten in diesem Wahlkampf. Aber Wahlplakate zerstört werden aktuell Überall, sagt Polizeisprecher Roland Kamenz.
Soweit der Bericht von RBB-Reporterin Sabine Zitschke. Der 1. Mai naht und mit ihm die Frage, wie hitzig wird es wohl auf Berlins Straßen, gerade auch vor dem Hintergrund des Nahostkrieges, des abgebrochenen Palästinenserkongresses Mitte April und der Räumung des pro-palästinensischen Protestcamps im Kanzleramt am Freitag. Im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses haben Innensenatorin und Polizeipräsidentin auf die kommenden Tage vorausgeschaut. Landespolitikreporterin Sabine Müller berichtet.
Innensenatorin Iris Spranger ließ im Ausschuss keinen Zweifel daran, welches Vorgehen sie von der Polizei am 1. Mai erwartet.
Zugewandt, kommunikativ und kooperativ, wann immer möglich, aber rechtsstaatlich und konsequent einschreitend, wann immer erforderlich.
Wenn notwendig, unterstütze sie auch den Einsatz von Wasserwerfern, betonte Spranger. Von Polizeipräsidentin Barbara Slowik gab es dafür ein Danke für die Rückendeckung, aber auch den Hinweis auf die begrenzte Einsatzfähigkeit eines Wasserwerfers.
Wenn es eng wird, wenn es voll wird und so weiter, ist er nicht das probate Mittel der Wahl.
Die Polizeipräsenz wird auch in diesem Jahr wieder massiv sein. Am Mittwoch, wo abends die linke revolutionäre 1. Mai-Demo stattfindet, sind laut Slowik bis zu 6.000 Einsatzkräfte unterwegs. Am Dienstag zur Walpurgisnacht sind es etwa halb so viele. Unterstützung kommt dabei von der Bundespolizei und aus anderen Bundesländern. Der linken Abgeordnete Ferhat Kotschak kritisierte gegenüber dem RBB die Rhetorik der Behörden im Vorfeld der Demonstrationen.
Wenn hier schon über Wasserwerfer gesprochen wird, wir jedes Jahr immer wieder darüber diskutieren, wie viel Polizisten eingesetzt werden sollen, dann hat das schon den Beigeschmack einer eskalierenden Strategie.
Auch die Organisatoren der revolutionären 1. Mai-Demo sehen keine deeskalierende Kommunikation. Beim sogenannten Kooperationsgespräch habe die Polizei vor allem klargemacht, welches Verhalten sie nicht tolerieren werde, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.
Dementsprechend rechnen wir mit zahlreichen willkürlichen, gewalttätigen Übergriffen, Einschüchterungs- und Kriminalisierungsversuchen der Polizei. Wir haben nicht vor, uns einschüchtern zu lassen.
Polizeipräsidentin Slowik kündigte an, bei volksverhetzenden, antisemitischen oder gewaltverherrlichenden Parolen und Handlungen werde die Polizei mit niedriger Einschreitschwelle entschlossen durchgreifen.
Ein Abwarten bis zum Ende der Versammlung, was wir ja durchaus häufig auch nutzen, wird in diesem Fall nicht in Betracht kommen.
Das Wie des Eingreifens sei entscheidend, betont der grüne Abgeordnete Vassili Franco.
Natürlich muss eingegriffen werden, aber gleichzeitig darauf geachtet werden, dass keine unnötige Provokation und Gewalt eskaliert. Das würde für Bilder sorgen, die keiner am 1. Mai sehen möchte.
Die diesjährige Route der Demo am Mittwochabend geht mitten durch Neukölln. Hermannplatz, Sonnenallee, dort, wo der Terrorangriff der Hamas auf Israel gefeiert wurde und wo es später lautstarke Proteste gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen gab. Kein Zufall, sagt Innensenatorin Spranger dazu.
Sowohl die Polizei als auch wir gehen davon aus, dass diese Strecke natürlich bewusst gewählt wurde, um einen möglichst großen Zulauf auch zu erhalten. Dieses Bestreben ist legitim.
Dazu, wie viele Teilnehmende am Mittwochabend erwartet werden, gab es im Ausschuss keine Aussage. In einem internen Polizeipapier war von bis zu 10.000 Menschen die Rede.
Sabine Müller aus unserer landespolitischen Redaktion war das über die Erwartungen der Berliner Behörden bezüglich des 1. Mai. Drei weitere Filialen der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof müssen in Berlin schließen. Das hat am Samstag der Insolvenzverwalter bekannt gegeben. Neben den Standorten in Tempelhof und Lichtenberg ist auch das Kaufhaus in der Spandauer Altstadt betroffen. Dort hat sich unser Reporter Markus Streim umgehört.
Bestürzung, Trauer, Enttäuschung. Viele der Beschäftigten in der Filiale an der Karl-Schurz-Straße hatten wohl gehofft, dass es sie nicht treffen werde. Und auch Geschäftsführerin Maren Kretschmer war bis zuletzt noch optimistisch.
Für mich kam das sehr überraschend, aber es wäre ja schlimm, wenn ich nicht an den Standort geglaubt hätte. Also aktuell gibt es keine Hoffnung und wie es jetzt weitergeht, das kann ich jetzt auch nicht sagen.
Ratlosigkeit auf vier verbliebenen Etagen. Im Untergeschoss ist die Lebensmittelabteilung schon seit 2020 ersatzlos ausgezogen. Ganz oben hat das Restaurant im letzten Jahr dicht gemacht. Auch hier hinter der Absperrung Leerstand. Dazwischen aber brummt das Geschäft. Im Erdgeschoss heute Vormittag Warteschlangen vor 6 besetzten Kassen. Stammkunden, die den bevorstehenden Verlust aber schon spüren.
Es tut uns leid. Es ist wirklich sehr, sehr schade.
Schweinerei. Weil ich immer, wenn ich Urlaub habe, gehe ich rein.
Hier gibt es Hausware, Sportware, Schuhe und alles.
Die Altstadt verödet dadurch.
Gerade hier an den Außenbezirken. Hier war es der einzige Anlaufpunkt.
Das ist Altstadt ganz kaputt.
Denn ohne das Kaufhaus hätten viele Kunden gar keinen Anlass mehr, durch die Fußgängerzone zu schlendern oder sich in Cafés zu setzen. Die Altstadt wird unter der Schließung leiden, meint auch Christine Christina Wiese. Sie hat 44 Jahre lang in der Parfümerie von Karstadt, früher Hertie, gearbeitet und die Probleme kommen sehen.
Zu hohe Mieten und die unterste Etage war leer, weil sich keiner gefunden hat, weder Lidl noch sonst wer. Und daran ist es gescheitert. Es müsste moderner werden und man müsste auch wieder ein bisschen mehr Personal haben, weil ich kann nicht ein Kaufhaus aufrechterhalten mit einer Person auf der Etage. Also der Kunde, der hierher gekommen ist, der wollte bedient werden.
Jetzt aber soll das Personal ganz verschwinden. Rund 75 Beschäftigte um Geschäftsführerin Maren Kretschmer müssen sich ab Spätsommer einen neuen Job suchen.
Für das Team ist es schwierig, weil es ist halt eine Familie. Ich glaube, es sind alles gute Mitarbeiter, dass sie eine gute Lösung für sich finden werden. Und da sind wir auch im Austausch mit der Politik.
Auch Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig will jetzt noch weitere Gespräche führen. Für ihn war das Kaufhaus ein wesentlicher Anker der Altstadt. Bis Ende August soll es noch geöffnet haben.
Informationen von RBB-Reporter Markus Streim und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD-Audiothek.